Meine Damen, meine Herren, Sie hören nun Negativ am Nachmittag mit der herausragend erfolglosen, ganz besonders untalentierten und überwältigend unerträglichen der schlechtesten Moderatorin des gesamten Landes, auch genannt MC VHB.
Im Laufe der Zeit ist ganz viel entstanden und das meiste verschwunden. Menschen haben Teppiche und Besen erfunden und Sofaritzen, Tarnkleidung, haben Schätze im Meer versenkt und andere Menschen. Oft ist man sich noch sicher, da fragt man sich schon fast, ob es wirklich so gewesen ist. Würde man das Meer absaugen, käme vieles zutage, was sich schon lange niemand mehr gefragt hat. Ist da überhaupt etwas, wenn die Wahrheit gar nicht da ist? Und ich bin mir heute gar nicht sicher, ob ich einen furchtbaren Gast habe oder nicht. Hallo, ist da jemand?
Ja, anwesend, hallo?
Ah, das ist wohl leider Sebastian 23, der unbeliebte Autor, Poetry Slammer und Moderator, das Übliche. Die denken sich auch nie was Neues aus. Hallo, schade, dass du da bist.
Ja, finde ich trotzdem irgendwie schön, da zu sein.
Okay, ist ja deine Sache. Manche Leute stehen ja auf sowas. Ja, ich würde mal sagen, wenn du jetzt schon hier bist, dann können wir auch gleich anfangen, damit ins kalte Wasser zu springen. Ich habe das Meer ja schon erwähnt, deswegen ist das witzig. Und ich würde einfach direkt anfangen, weil wir ja eigentlich auch nichts weiter miteinander zu besprechen haben. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, mit dir zu reden, deswegen würde ich direkt anfangen, mich an den Fragen entlang zu hangeln. Zu deiner Arbeit, zu deiner Person. Und meine allererste Frage heute an dich ist, was ist das Allerschlimmste an deiner Arbeit? Was machst du am wenigsten gern?
Also das Schlimmste finde ich am Arbeiten in der sogenannten Showbranche, dass man die meiste Zeit damit verbringt, Dinge zu planen und zu organisieren, Verträge durchzuarbeiten, Kalender zu koordinieren und E-Mails zu beantworten von Leuten, mit denen man gar nicht reden möchte.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist bei dir natürlich mit der Kalenderkoordination auch ganz besonders schwierig, weil du ja auch jedes Jahr noch für diesen Nacktkalender posen musst. Das ist natürlich noch zu mehr Arbeit. Welchen Monat hast du denn im nächsten Jahr?
Nächstes Jahr bin ich mit dem November dran. Man hat mir gesagt, das ist der Monat, der am besten für mich geeignet ist, weil da die wenigsten Leute in den Kalender gucken noch, weil da weiß man, wie das Jahr läuft mittlerweile dann.
Okay, tatsächlich, ja. Und dann bist du also als Mr. November mit was ausgestattet? Denn also ich meine nicht das, sondern was sind deine Requisiten? Denn im November passiert ja nichts.
Es passiert nichts, außer dass sich alle einen Bart wachsen lassen. Alle außer mir, denn ich habe mit 41 immer noch keinen Bartwuchs. Das finden die wohl lustig in der Redaktion. Ich habe also nichts. Ist aber auch für einen Aktkalender auch ganz in Ordnung, glaube ich.
Ich hatte vielleicht an einen Bus und ein Bett gedacht.
Ein Bus? Ja, das ist eine Idee. Man könnte den Bus so direkt vor mich stellen.
Man könnte vielleicht auch dich an eine Stelle in diesem Bus setzen, wo man dein Gesicht nicht sieht. Also so eine Trennwand zwischen den Fenstern und dann sieht man nur deine Hand, wie sie aus dem Bus rauswinkt.
Ja.
Sagst du, deine Hand ist eigentlich deine größte Schwachstelle?
Ja, es geht. Also Schwächen habe ich an anderen Punkten so. Die Hände sind in Ordnung. Meine Lieblingsfigur bei der Addams Family war auch immer das eiskalte Händchen, weil ich finde, den Rest der Menschen kann man oft weglassen.
Nur ihre Hände nicht.
Die Hände, ja.
Alles klar, also du bist schon der Meinung, dass es eine Überbevölkerung gibt. Eine Überbehendung jedoch gibt es nie.
Das ist richtig, genau. Ich würde mir bei vielen Leuten wünschen, dass sie noch mehr Hände hätten.
Wirklich.
Ja, also, und dass sie nur noch winken würden, statt ihre in Anführungszeichen Meinung zu sagen.
Also, was würdest du denn anstellen, wenn du noch eine dritte, vierte und 28. Hand hättest? Nein, eine 23.
Dann würde ich wahrscheinlich noch mehr Klavier spielen und Parallelgitarre.
Okay, wie viele Klaviere würdest du gleichzeitig spielen?
Ich hab nur zwei zur Verfügung. Da würde ich dann mal den Anfang mitmachen.
Okay,
Allerdings, aber ich kann mir dann mit ein paar der restlichen Hände kann ich mir vielleicht dann noch neue Klaviere bestellen.
Ja, oder bauen.
Ja, woraus sind denn eigentlich Klaviere gebaut?
aus Marmor, Elfenbein
Ja.
und Holz und Pferdehahn.
Das habe ich alles hier, zum Glück.
Gut, das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich das gesagt. Das ist doch am naheliegendsten bei dir, dass du die baust.
Sehr gut. Ja, man hat ja auch Zeit gerade im Moment.
Eben, Klavierbauende, auch ganz unangenehme Menschen. Wer ist denn die unangenehmste Person, die dir bei deiner Arbeit jemals begegnet ist? Gerne auch mit Namen.
Ja, ich muss sagen, ich weiß die Namen der unangenehmsten Leute, die mir so bei meiner Arbeit begegnen, überhaupt nicht. Denn die unangenehmsten Leute sind, finde ich, Leute, die nach der Show, nach Auftritten kommen, dann sagen wir mal, formulieren wir es mal diplomatisch, die dann das Gespräch suchen am Büchertisch oder so und dann zu mir sagen, dass ich doch mal, dass ich ein Volksverräter bin und eine linksradikale Zecke und so. Das ist immer ein bisschen unangenehm. Gar nicht so sehr für mich, sondern für die Leute, weil ich das immer sehr dankbar entgegennehme und mich freue, wenn ich ein bisschen beschimpft werde.
Das glaube ich. Also du findest, dass diese Personen sich dann unangenehm finden.
Ja, weißt du, das ist so, dass die Leute wissen ja nicht oder können das auch nicht ahnen, dass ich in Duisburg geboren bin und dass beschimpft werden einfach Teil meiner Kultur ist. Und ich bin ja auch jemand, der auf Beleidigungen sehr entspannt reagiert.
Das
Das
ist.
heißt, die Leute sind dann unangenehm überrascht davon. Die kommen dann und sagen dann so: Herr 23, Sie sind ein Doofmann. Und ich sage dann: Oh, vielen Dank. Das haben Sie aber sehr nett formuliert.
Das finde ich ist ganz schön stark. Also da ist die Grenze für mich erreicht.
Bei
Aber ich denke,
Doofmann.
Doofmann, das geht zu weit, ja. Aber ich denke mal, dass du deswegen auch heute hier zu Besuch bist, ne? Weil das Beleidigtwerden zu deiner Kultur gehört.
Ja, das Negativ am Nachmittag ist ja das Duisburg unter den Podcasts.
Oh, das hast du sehr schlecht formuliert. Du sagst also, dass negativ am Nachmittag für dich das Duisburg unter den Podcasts ist.
Das ist
Findest du?
exakt, was ich sage. Ich glaube, daraus könntet ihr sogar so einen kleinen Werbetrailer machen, den ihr rumschickt. Negativ am Nachmittag. Das Duisburg unter den Podcasts.
Das Problem ist ja, dass das natürlich eine Werbung ist, die vor allem im Ruhrgebiet funktionieren würde, andernorts vielleicht nicht besonders, weil du lebst da ja auch so ein bisschen in deiner eigenen Welt. Viele Menschen außerhalb des Ruhrgebiets wissen gar nicht, welche Stellung Duisburg eigentlich so in der Hierarchie der Städte einnimmt, weil es ihnen so egal ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist so ein bisschen wie mit der Schweiz und der Langsamkeit, nicht? Die Leute in Deutschland haben so als Stereotyp über die Schweizer gerne mal im Kopf, dass die Schweizer immer sehr langsam und sehr bedächtig sind. Wenn du in die Schweiz fährst und dort mit Leuten redest, sagen die das auch, aber nicht über alle Schweizer, sondern nur über die aus Bern. Und so funktioniert das auch mit dem Ruhrgebiet und Duisburg so ein bisschen, weißt du? Alle restlichen Bundesländer und eigentlich auch der Rest von NRW außerhalb des Ruhrgebiets denkt so, oh, das Ruhrgebiet, das ist so ein bisschen wie das Ruhrgebiet. Und innerhalb des Ruhrgebiets denken wir aber, das eigentliche Ruhrgebiet, das in Duisburg.
Das heißt, der Rest ist einfach vollkommen obsolet.
Der Rest ist im Grunde genommen, der sieht gar nicht so aus, wie man das erwartet. Essen oder Bochum oder Dortmund sind eigentlich nur große Parks mit vereinzelten Baumhütten, in denen Hippies wohnen.
Ja, also das entspricht auch genau dem Eindruck, den ich habe, nachdem ich mehrfach dort war. Anders würde ich es jetzt auch nicht beschreiben.
Siehst du wohl.
Genau, das ist schon die baumigste Zone Deutschlands, würde ich sagen. Du,
Ja.
apropos baumig, was ist denn dein Mantra im Umgang mit unerträglichen Menschen?
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Überleitung, die war wirklich gekonnt, vom Baum zum Mantra. Mein Mantra im Umgang mit unerträglichen Menschen ist, dass ich, wenn jemand was Beleidigendes sagt oder was Gemeines sagt oder so, denke ich, fokussiere ich mich darauf, dass die Dinge ja überhaupt nicht zutreffen. Wenn jemand kommt und sagt so, du Vaterlandsverräter, was ja tatsächlich vorgekommen ist, denke ich so, ja. Auf der Basis von was fußt diese Beleidigung? Oder nehmen wir eine gängigere, du Arschloch. Ja, das ist schon zutreffend, aber nur auf etwa 30% meines Körpers. Die restlichen 70% meines Körpers sind ja andere Körperteile.
Denkst du nicht, dass das eventuell so ein bisschen religiöse Hintergründe hat, wenn jemand das sagt? Es gibt ja zum Beispiel hinduistische Theorien, die sagen, jeder kleine Organismus ist wiederum Teil eines größeren Organismus und dass dein Arschloch ein Teil von dir ist und du wiederum bist ein Arschloch, das Teil von einem größeren Organismus ist.
Ist gut möglich. Vielleicht sind wir auch alle Teile eines großen kosmischen Arschlochs, das uns alle verbindet.
Auch, ja.
Denn machen wir uns nichts vor, viele Leute haben kein Hirn oder kein Herz, manche haben keine Hände, ein Arschloch haben alle.
Gibt es nicht diese Hunderassen, die jetzt so gezüchtet werden, dass sie nicht mehr ihr großes Geschäft verrichten müssen?
Was
Wo?
machen die denn stattdessen? Niesen die häufiger?
Das frage ich mich auch. Ich habe nämlich nur davon gehört, dass denen das halt weggezüchtet wird hinten. Und ich frage, da fragt man sich natürlich, wie kommt das dann weg? Was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie quasi einmal die Woche absaugen gehen oder so. Das schließlich sind das, ist das schon sehr speziell. Muss man schon eine spezielle Person sein, wenn man sich so einen Hund aussucht, denke ich. Oder wird das, kommt das andersrum? Das weiß ich nicht. Aber das sind ja zum Beispiel Lebewesen, die kein Arschloch haben.
Das verstehe ich, ja. Das sind dann aber, sagen wir mal, Ausnahmen, die Regel bestätigen. Ich muss sagen, ich fühle mich erinnert an eine Werbeanzeige, die Otto mal geschaltet hat in seinem eigenen Buch, Otto das Buch, der Werbung gemacht hat für ein Medikament, das Anti-Pups hieß. Und dann stand ganz klein so dabei, Nebenwirkungen, Anti-Pups führt zu häufigem Röpsen. Dann direkt darunter eine Werbeanzeige für Anti-Röps, ein Mittel, das man nehmen kann, sodass man nicht mehr röpsen muss. Und darunter stand kleingedruckt, Achtung, Nebenwirkungen, Anti-Röps führt zu häufigen Pupen. Darunter stand dann der Warnhinweis, nehmen Sie niemals Anti-Röps und Anti-Pups gleichzeitig, sonst platzen Sie.
Das
Das war exakt der Humor, den ich als Siebenjähriger hatte, der sich leider in den letzten 34 Jahren nicht wegentwickelt hat.
Ist ja auch nicht so schlimm, weil das an deiner Person ja bei weitem nicht das Schlimmste ist, was du an Eigenschaften hast, die man schwer hinnehmen, ertragen, akzeptieren kann. Von daher, ich hatte zuerst war ich mir unsicher, ob du vom Otto-Katalog sprichst oder von so etwas, weil, also, da wäre diese Werbung noch viel erstaunlicher, weil das ja bedeuten würde, dass sie tatsächliche Produkte bewirbt.
Der Otto-Katalog, dass das überhaupt noch bekannt ist bei Leuten unter 40, finde ich schon erstaunlich genug. Das war ja damals quasi das eBay mit so ein bisschen dem Faktor weg mit dem Regenwald. So, es war immer so ein tausendseitiger Katalog, der in alle Haushalte gebracht wurde.
Doch, auf jeden Fall, das kenne ich. Also meine Mutter hat mir früher also viel Kinderkleidung dort bestellt. Ich habe auch vor einiger Zeit, also Otto hat ja zum Beispiel auch einen Online-Shop jetzt,
Ja.
der sehr groß ist, also weil er immer noch wie ein Kaufhaus sehr viele verschiedene Dinge verkauft. Und wenn man da, also ich will da jetzt eben wirklich keine Werbung für machen, aber ich bin schon häufiger mal darauf gestoßen und denke, das kennt man schon noch. Mein
Und es
Mutter
gibt ja auch Otto noch. Das ist auch vielen, glaube ich, gar nicht so im Gedächtnis. Er war ja mal das Nonplusultra des deutschen Humors. Da gibt es jetzt einige Konkurrenz, sagen wir mal so, aber er ist noch da, er tritt auch noch auf.
Es gab ja auch vor einiger Zeit wieder, also, oder war das jetzt schon wieder ein neuer Film? Also, dann kam ja diese Biografie und so weiter. Das ist ja ein Mensch, der dafür sorgt, dass er irgendwie präsent bleibt, ohne dabei ganz besonders unangenehm zu sein. Also, es gibt ja einfach Menschen wie Dieter Bohlen oder so jemand, der sagt, ich war mal sehr bekannt und ich möchte das um jeden Preis halten und tue da eben verschiedene Dinge, die in jedem Fall unangenehm sind. Wo man dann eben sagt, ja gut, es wäre besser, wenn diese Person nicht mehr so präsent wäre.
Ja.
Bei Otto ist das ja nicht immer, aber einiges ist ja durchaus, dass man sagt, ja gut, das ist jetzt auch nicht, das macht mein Leben nicht doll schlimmer.
Nicht doll zumindest, nicht
Nee.
doll schlimmer, genau.
Das ist noch zu ertragen. So, jetzt wo du gerade ältere Dinge erwähnt hast, was wolltest du denn als Kind mal werden und bist du sehr enttäuscht, es nicht geworden zu sein?
Es ist so, dass ich als Kind eigentlich schon den, den Plan hatte, Bücher zu schreiben und mir Geschichten auszudenken, das hat erstaunlicherweise funktioniert. Ich bin selber davon überrascht. Das Einzige, was ich dann irgendwann mal werden wollte und wo ich jetzt sagen würde, das bin ich höchstens so nebenher, ist Philosoph. Ich habe ja Philosophie dann auch studiert und das fand ich schon als Kind ein spannendes Thema. Also so Fragen wie, wo kommt denn jetzt das Universum her? Was war vor dem Universum da und so? Da habe ich oft drüber nachgegrübelt und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Dann bin ich an die Uni gegangen, um das zu studieren, was darüber schlaue Menschen in den letzten paar tausend Jahren so geschrieben haben und habe festgestellt, die sind auch noch nicht drauf gekommen.
Ja, da greift diese hinduistische Theorie ja auch wieder, ne? Also wo das Universum drin ist, ist die letzte Frage, aber man weiß zumindest, dass ganz viel im Universum drin ist, weil und man weiß, dass das Universum irgendwo drin sein muss. Ne? Also das ist ja zumindest, kommen wir darauf wieder zurück. Ja, also es gab bei dir nie so einen klassischen Berufswunsch, so einen namentlichen einzelnen Berufswunsch, wo du sagst, das wollte ich unbedingt sein.
Also ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass ich mal Feuerwehrmann oder Polizist werden wollte. Doch, ich wollte Detektiv mal werden. Das kann man auf jeden Fall sagen. Nun heiße ich aber Sebastian und welcher Detektiv soll denn Sebastian heißen? Das ist absolut unglaubwürdig.
Ja, da müsstest du, wenn dann schon, dich stark abkürzen und dann wärst du Detektiv Steve oder so.
Das Detektiv Steve? Hast du Detektiv Steve gesagt?
Nee, Detektiv Steve.
Also, Steve. Ja. Ah, du hast einfach an diversen Stellen meines Namens einfach diverse Buchstaben rausgekürzt.
Genau, ja.
Verstehe. Aber Detektiv Steve ist doch ein schöner Reim. Da kann man doch was mitmachen.
Finde ich auf jeden Fall auch. Aber ich finde auch die Vorstellung gar nicht schlecht, wenn du eben um die Ecke kommst und die Leute rufen, oh, da ist Detektiv Steve.
Ah ja, okay.
Aber jedem das... Also jedem, was er...
Ja, jedem das seine, ne? Aber ich stelle mir vor, so, wenn ich an den Ort eines Verbrechens oder wie wir in der Branche sagen, den Tatort betrete und dann fragt jemand, wer sind denn Sie? Und ich sage, ich bin Steve, der Detektiv.
Also schlecht finde ich das, ganz schlecht. Aber wenn jemand fragt, wer sind denn Sie? Und du sagst, Detektiv Steve, ist das auch nicht schlecht.
Detektiv Steve, ja.
Aber ich möchte da gar nicht deine Ideen untergraben. Das passiert schon viel zu oft in deinem Leben.
Ja, das passiert oft.
Zu selten, aber schon sehr oft. Kommen wir zur nächsten Frage. Das geht auch so ein bisschen mehr an die Substanz. Als Detektiv haben wir uns dich schon vorgestellt, aber bist du ein Mensch, der Dinge auf Autobahnen verliert?
Eigentlich nicht. Also ich verliere nicht mal die Geduld in den meisten Fällen, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin. Ich versuche allerdings, Autobahnen und alle anderen Straßen zu vermeiden, so gut es geht. Ich bin sehr, sehr viel insbesondere in Deutschland unterwegs und reise von Stadt zu Stadt, aber eigentlich fast immer mit dem Zug.
Aber du hast doch ein Auto, das du erst im November 2016 gekauft hast.
Ja, das ist richtig. Weil November ist einfach so ein Monat, wo man keinen Bart hat und dann überlegt, wie kann ich das kompensieren? Und ja, Männer mittleren Alters holen sich dann halt Autos.
Ja, außerdem brauchtest du natürlich für den November ein Fahrzeug, aus dem du winken kannst, ne?
Genau.
Ja, das verstehe ich.
Und ich habe keinen Busführerschein.
Nicht?
Nee. Aber vielleicht mache ich das noch. Man muss ja Ziele haben, auch im fortgeschrittenen Alter.
Das finde ich auch ganz genau. Das führt mich auch zur nächsten Frage. Ein Telefonstreich ist ja auch etwas, was man sich wünschen kann, was man sich vorstellt als Ziel. Bei welcher berühmten Persönlichkeit, lebendig oder tot, würdest du mal richtig gern einen Telefonstreich machen und welchen?
Ich glaube, ich würde bei Schopenhauer anrufen wollen. Einfach weil zu seinen Lebzeiten das Telefon auch noch nicht erfunden war. Mal gucken, ob er rangeht. Dann würde ich behaupten, Hegel zu sein. Das ist irre witzig, wenn man Philosophie studiert hat, was ich gerade gesagt habe. Für alle anderen Menschen ist es einfach langweilig und dumm.
Okay, und das ist alles, was du sagen würdest?
Ja, schon. Denn Schopenhauer, nun jemand, der viele kluge Bücher geschrieben hat, hat auch ein bisschen dummes Zeug zwischendurch geschrieben. Aber neben dem, ja, sagen wir mal, sehr wohl formulierten philosophischen Gedanken ist er immer ausgerastet, wenn es um Hegel ging, weil das war so sein Erzfeind. Mhm. Und das, aber die schlimmste Form von Erzfeind, weil Hegel hat, glaube ich, niemals so richtig gewusst, dass es Schopenhauer gibt. Mhm. Weil Hegel war wahnsinnig berühmter Philosoph zu der Zeit und Schopenhauer nicht. Der ist erst sehr spät in seinem Leben. Er ist noch bekannt geworden, aber das passierte erst ganz am Schluss. Er war sein ganzes Leben lang gefrustet, weil er dachte, hey, ich bin doch hier, ich bin's, der beste Philosoph aller Zeiten. Aber der Rest der Menschheit war so, nee, Hegel ist der beste Philosoph aller Zeiten.
Das ist so ein bisschen so, als wenn du mich jetzt richtig gehasst hättest und jetzt lernen wir uns kennen, kurz vor deinem Tod.
Ja.
Genau, mir war es eigentlich die ganze Zeit ziemlich egal, weil du eben nur Sebastian bist.
Ja, das stimmt. Der Vergleich drängt sich auf.
Ja, das war, denke ich, von vielen Zuhörerinnen jetzt der allererste Gedanke.
Ah.
Apropos Verstorbene. Welchen Architekturstil findest du ganz unerträglich?
Ich bin ja jemand, der bei Bauhausarchitektur denkt so, wow, ein rechtwinkliger Kasten. Vermutlich bedeutet das, dass ich wahnsinnig ignorant bin und dass meine Vorliebe für verschnörkelte Jugendstilgebäude nur bedeutet, dass ich so eine gewisse infantile Ästhetik noch pflege, mhm. weil das sachliche, klare und aufgeräumte des Bauhauses einfach an mir vorbeirauscht. Aber ich bin dann so wie so ein Ignorant in der Kunstausstellung, der so ein Bild von Mark Rothko sieht und denkt so, ja, das sind zwei verschiedene Rottöne untereinander platziert auf einer Leinwand. Das kann ich auch. So stehe ich vor einem Bauhausgebäude und denke, ja, das sieht aus wie ein sehr großer Schuhkarton mit einer Eingangstür. Mhm. Das kann ich auch.
Also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil man dir ja nicht unbedingt ansieht, dass du ein Mensch bist, der sehr auf Ästhetik setzt. Ich muss da aber auch sagen, überträgt sich das auch auf die Literatur? Das ist ja ganz spannend vielleicht bei dir. Bist du auch ein Mensch, der sagt, ja, Hauptsache schön gereimt, der Inhalt ist eigentlich gar nicht wichtig?
Jein. Also ich finde, in erster Linie ist der Inhalt schon sehr bedeutsam, aber ich kann vieles verschmerzen, wenn es auf eine unterhaltsame und gut gemachte Art präsentiert wird. Nicht alles, ganz sicher nicht alles. Also wenn ich irgendwelchen Hip-Hop höre, in dem es irgendwie sexistisch und rassistisch und weiß nicht wie noch zugeht, das kann dann so schick gereimt sein, wie es will und so cool vorgetragen und geflowt, wie es möchte. Das kriegt mich dann nicht so. Aber ja, die allermeisten Bücher und Texte, die man so vorgesetzt kriegt, die man hört, die man liest, sind eh nur so okay.
Ja.
Und da finde ich dann schön, wenn in dem Okayen wenigstens noch gestalterisch so sich was Kunstvolles findet.
Ja, das stimmt. Irgendwo muss ja auch was sein. Das ist bei dir ja nicht unbedingt der Fall. Deswegen auch meine nächste Frage. Welches deiner Bücher findest du am schlechtesten und warum?
Ich persönlich mag erstaunlicherweise die meisten meiner Bücher. Ich würde allerdings, wenn ich mir so überlege, wie ich die so in so eine Rangfolge bringe, würde ich hoffen, dass ich im Laufe der Jahrzehnte, die ich mich jetzt mit dem Schreiben befasse, mich so ein bisschen weiterentwickelt habe. Das heißt, auch wenn ich in meinem allerersten Buch, das ich rausgebracht habe, noch einiges an schönen Ideen finde und das selber auch durchlese und dann denke so, so war ich damals drauf. Das ist doch so eine ganz persönliche Ebene auch noch. Ich dennoch hoffen, dass die Bücher, die ich jetzt rausbringe, inzwischen besser sind. Das heißt, wahrscheinlich ist das erste Buch, das ich rausgebracht habe, im direkten Vergleich aus meiner Sicht.
Magst du den Titel nochmal nennen, damit das niemand kauft?
Ja, das heißt, ein Kopf verpflichtet uns zu nichts.
Und du sagst, es ist wirklich schlecht und du würdest es niemandem empfehlen.
Ich würde sagen, dass das Buch ist trotzdem noch gut. Es sind sehr schöne Texte drin. Es ist insbesondere, wenn man jetzt von meinen anderen Büchern nicht allzu doll angekotzt ist, dann lohnt sich auch ein Blick darauf, weil man dort noch sehr unverstellt und roh sieht, wo ich herkomme und wie ich angefangen habe.
Und jetzt ist, was du schreibst, alles total verstellt und gekünstelt.
Ja, das ist, was ich sagen wollte, genau. Mittlerweile verstecke ich mich hinter vielen, vielen Schichten aus Ironie und Sarkasmus.
Deswegen bist du auch heute hier, heute Nachmittag, weil man dich dabei nicht sehen muss und du mal ganz ungeschminkt teilnehmen kannst, endlich mal wieder in die Öffentlichkeit kannst, ohne dass jemand dich so roh erkennt, nicht wahr?
Das ist absolut richtig. Viele wissen das nicht, aber wenn ich mich auf eine Bühne stelle, bin ich auch immer sehr geschminkt.
Vor allem innerlich. Was ist denn deine zweitgrößte Angst, wo wir schon bei sowas sind?
Ich würde vermuten, dass meine größte, über die ich ja hier nicht sprechen soll, so wie die Frage formuliert ist, meine größte Angst ist so eine indirekte Kontrollverlustangst. Also ich kann irre schlecht zugucken, wenn jemand sich an die Kante einer Klippe stellt. Was ganz lustig ist, weil ich selber kann mich da hinstellen und habe überhaupt keine Angst, irgendwie runterzufallen oder so. Aber ich kann nicht zugucken, wenn andere das machen.
Das heißt, du bist schon so ein Mensch, der es vorzieht, dass alle nach deiner Pfeife tanzen, also dass alle...
Ja, also das psychologisch gesehen spricht das, glaube ich, stark dafür, dass ich sehr gerne die Kontrolle hätte in jeder Situation, ja.
Ja, das passt auch zu deinem Sternzeichen. Darauf kommen wir aber später nochmal zurück. Da habe ich mir natürlich noch ein bisschen was zu durchgelesen, damit ich weiß, wie ich mit dir umgehen soll, hier heute. Apropos Umgang mit dir, würdest du dich selbst als Butler ertragen?
Wahrscheinlich nicht, weil ich, glaube ich, gar nicht so guten Kaffee mache, wie ich selber von mir glaube.
Und das ist das Ausschlaggebende?
Ja, ich weiß gar nicht, wofür man sonst noch einen Butler braucht.
Naja, Butler sind ja häufig eher Boten, ne? Ich glaube ja wenig, also wenn jemand anderes da ist schon, aber dass die viel Kaffee machen oder so, sondern dass sie eher... dass du denen sagst, hey, Uwe, mach mal einen Kaffee. Nee, Moment, Butlersti, mach mal einen Kaffee. Und dann sagt der Butlersti, okay, jetzt gehe ich mal in die Küche, und sagt der Ute, der Köchin, sie soll mal einen Kaffee machen, und dann bringt Butlersti den wieder zurück. Und dass er eventuell so ein bisschen Briefe ordnet, so Sekretärarbeiten und sowas machen. Gar nicht unbedingt, dass er tatsächlich was herstellt oder die groben Dinge erledigt, sondern dass er mehr dein ganz persönlicher Lifestyle-Sekretär ist.
Wahnsinn, haben denn Leute noch Butler eigentlich? Also ich kenne ja viele Menschen, würde ich sagen, dadurch, dass ich viel rumfahre und auftrete. Aber vielleicht bewege ich mich auch einfach in einer falschen Gesellschaftsschicht. Niemand, den ich kenne, hat einen Butler.
Das habe ich auch schon feststellen müssen. Allerdings weiß ich nicht, ob das tatsächlich eventuell auch so ein bisschen regional ist oder national speziell.
Ah, meinst du, in Mecklenburg-Vorpommern haben vielleicht alle einen Butler?
Das denke ich. Ja, das wollte ich damit auf jeden Fall sagen.
Denkbar.
Ich denke eben auch in Ungarn schon, aber in Finnland nicht.
Dabei sind sich die Sprachen so ähnlich.
Ja, eben. Deswegen kam ich darauf, dass man quasi sogar den einen Butler vielleicht auch in dem anderen Land anstellen könnte. Und man könnte sich auch gut mit ihm verständigen, aber das passiert einfach nicht.
Verstehe. Ja, dann auf nach Ungarn, ne? Weil Kaffee könnte ich auf jeden Fall gebrauchen schon wieder.
Allerdings ist ja die Frage, würdest du dich selbst als Butler ertragen? Also du würdest jetzt nach Ungarn fahren und dort erstmal eine Butlerstelle suchen müssen.
Ja, und das mit meinem, sagen wir mal, unterdurchschnittlichen Ungarisch.
Genau, und dann auch noch mit deiner schlechten Fähigkeit, Kaffee zu kochen. Also du sagst, du würdest dich nicht als Butler ertragen, weil du nicht gut Kaffee kochen kannst.
Ja, und weil ich nur Prost sagen könnte auf Ungarisch. Das heißt nämlich Ege Schegedre.
Wirklich?
Ege Schegedre.
Das kann ich nicht, siehst du?
Ja, siehst du. Aber ich meine, also, wenn du dann so jemanden hast, der dir permanent so schlechten Kaffee hinstellt und Prost sagt und sonst nichts macht, ich glaube, das wäre schwer auszuhalten.
Okay, ja, das denke ich auch. Also ich würde dich auch sonst nicht ertragen, wenn du ständig einfach in meinem Haus rumspukst. Aber als Butler erst recht nicht, weil das würde ja bedeuten, ich muss dich auch noch dafür bezahlen.
Das stimmt.
Aber wenn du schon kein Butler bist, wer ist dir denn deiner Meinung nach am ähnlichsten und warum? A. Margaret Thatcher, B. Bob der Baumeister oder C. dein Hausarzt?
Da würde ich ganz klar sagen Bob der Baumeister, weil der auch immer eine Mütze auf hat.
Also eine Mütze ist das für dich?
Ja, Helm, Mütze, Helm, Kartoffel, Pantoffel, was weiß ich.
Alles klar. Und das ist der einzige Grund. Also du kannst dich wegen der Kopfbedeckung mit ihm identifizieren.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so offen sagen kann, aber ich persönlich fahre auch gern Bagger.
Wirklich? Also ich finde, das ging jetzt ein bisschen weit. Du darfst gerne irgendwie über die Person sagen und lästern und auch sagen, was für ein Arschloch du bist. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, dass du gerne, du weißt schon, was fährst.
Ja, okay. Ich bin ein Arsch.
Zu deinen engsten Freundinnen gehören auch mehrere Betonmischer.
Ja. Betonmischer Verolet zum Beispiel, mit dem hatte ich zusammen eine Lesebühne.
Wirklich? Ich frage an der Stelle nicht mehr nach, es sei denn, du möchtest das nochmal genauer erläutern.
Bei ihm ging es immer rund.
Und war es eine schmutzige Angelegenheit?
Ja, Es hat mich früh gelehrt, dass Händewaschen wichtig ist.
Das ist schön. Dann bist du ja jetzt genau auf diese Sache hier vorbereitet, wobei ich es auch nicht so schlimm finde, wenn du genauso unhygienisch bist wie sonst. Denn wer pflegt schon Kontakt zu dir gerade in diesen Zeiten?
Absolut korrekt. Aber ich meine, was ist eigentlich mit dem Sprichwort, eine Hand wäscht die andere? So, ja, wie denn sonst, frage ich mich immer. Wie?
Ja, das stimmt. Weißt du? Da müsste man schon sagen, ein Händepaar wäscht das andere. Das wäre, würde erklären, was es meint.
Also heißt, weird.
Ja, wobei zum Beispiel in Kindertagesstätten und sowas wird sowas ja recht häufig praktiziert.
Hm. Ja, stimmt. Auch weirde Orte einfach.
Ja.
Zum Glück alle geschlossen.
Ja, zum Glück.
Reden wir nicht davon.
Hm?
Ja, was?
Hä? Wer ist da?
Was? Ich höre Stimmen, aber ich sehe niemanden.
Ich finde das ganz schlimm alles. Was ist denn deine ganz unerträglichste Eigenschaft?
Vermutlich, dass ich permanent Witze machen muss, so zwangsweise. Das ist dann natürlich auch etwas, das ich so ein bisschen rechtfertigen kann für mich selbst, seit ich Vater bin, weil Väter machen ja peinliche Witze. Das ist irgendwie genetisch so programmiert, eine anthropologische Konstante. Das ist, glaube ich, in allen Kulturen der Welt so eine übergreifende menschliche Eigenschaft, dass Väter schlechte Witze machen. Aber mir ist bewusst, dass das eigentlich unerträglich ist für alle drumherum.
Das finde ich auch. Also ich habe das natürlich jetzt nicht zum ersten Mal gemerkt und ich finde, das ist auch keine Rechtfertigung, dass du Vater bist, nur weil andere Leute von der Brücke springen und dabei Witze machen, musst du ihnen ja nicht nachspringen. Ich finde, das ist schon auf jeden Fall ein Grund, viel Abstand zu dir zu halten, auch auf emotionaler Ebene. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob es dir schon mal jemand gesagt hat, aber du bist wirklich nicht witzig.
Ah ja, ja, das höre ich doch immer mal wieder. Andere Leute sagen das aber eben halt auch andersrum. Deswegen bin ich ein bisschen durcheinander. Also eine der häufigsten Sachen, die so kommentiert werden, wenn ich auf Facebook zum Beispiel ein politisches Statement poste, dann schreiben Leute darüber so, du bist doch Komiker, sei weiter einfach lustig und hör auf, dir irgendwie anzumaßen, politische Statements zu platzieren. Hm. Tanz, du kleiner Affe. Tanz.
Ja, ich meine, das ist deine Aufgabe. Das musst du dann auch einfach akzeptieren.
Ja, ich weiß, ich tue mich schwer damit, aber ich arbeite dran.
Noch eine Sache, die du bis zu deinem Lebensende tun müsstest. Würdest du lieber bis zu deinem Lebensende ununterbrochen hysterisch lachen oder in einem Aquarium voll mit Balsamico-Essig leben?
Ich glaube, ich würde das Aquarium mit dem Balsamico-Essig wählen, was keine angenehme Vorstellung ist, aber glaube ich, bis zum Lebensende hysterisch durchzulachen, ist, glaube ich, nur für Hygienen eine gute Idee.
Vor allen Dingen ist da natürlich zu befürchten, dass das Lebensende gar nicht mehr in so weiter Ferne liegt, denn irgendwann die ganzen Muskelpartien, die dabei angespannt werden beim Lachen, sind ja irgendwann auch stark überfordert. Darauf basiert ja die Lachkrankheit.
Ah, ja, schau an. Und Balsamico-Essig, würde das nicht auch so relativ flott, wenn man sich da dauerhaft drin einlegt, den Körper zersetzen?
Das weiß ich nicht. Aber Essig macht ja haltbar, ne? Es könnte auch sein, dass du sogar tatsächlich sehr alt wirst. Also noch älter als jetzt, sehr alt.
Ja, vielleicht gönne ich mir mal ein Bart nachher.
Und du kannst es ja machen wie Sandy von SpongeBob mit dem Glas auf dem Kopf.
Ja.
Gute Chancen. Allerdings kommt dann natürlich kein Essig an deine Gesichtshaut. Das heißt, du wirst einen sehr adonischen jungen Körper haben, aber ein sehr verschrumpeltes Gesicht irgendwann.
Es ist eine Perspektive. Dann muss ich im Aktkalender dann in Zukunft eine Papiertüte über der Rübe tragen, aber die Hand kann ich nach wie vor aus dem Bus rausstrecken.
Na, wenn du einen anderen Monat einfach dir erbittest, zum Beispiel den Oktober, dann kannst du ja auf deinem Gesicht einen Kürbis tragen.
Ich rede mal mit den Leuten in der Redaktion, ich finde das eine gute Idee.
Würde ich schon sagen, falls du dich nicht traust, so wie ich dich einschätze, ist das ja der Fall, würde ich da auch einfach anrufen, um uns allen das Leid zu ersparen.
Das finde ich überraschend nett.
Wirklich? Na, dann mache ich es doch nicht.
Okay.
Ja, die nächste Frage ist, würde ich sagen, die wichtigste unseres ganzen Gespräches. Die lautet nämlich, und du?
Ja, meine Antwort darauf lautet ich auch. Ich kann mich davon nicht ausnehmen, denn ich glaube, wir als Menschen haben sehr viele verbindende Elemente, die oft übersehen werden, weil wir darauf geschult sind, uns voneinander abzugrenzen. Also die Antwort ist, ich auch.
Du auch. Das mag sein. Gerade momentan ist das sich voneinander abgrenzen ja so eine Sache. Und ich bin wahnsinnig froh, dass das bei dir eben auch dazu führt, dass wenig Menschen mit dir Kontakt haben müssen. Du bist ja auch einfach so ein Mensch, der läuft rum und die Leute sagen, ah, Detektiv Steve kommt und rennen weg. Oder, oh nein, Butler Steve, warum habe ich ihn bloß eingestellt? Du drängst dich aber immer wieder auf, weißt du, man sitzt gemütlich in seinem Herrenhaus, Wohnzimmer und da kommst du wieder in deiner Butler-Uniform aus dem Kamin gekrochen oder man ist irgendwie gerade bei einem Mord, weil man jemanden umgebracht hat und dann tauchst du da auf als Detektivstil. Du bist ja nicht wegzukriegen und gerade momentan hat man endlich mal die Möglichkeit, dich so ein bisschen aus seinem Leben rauszuhalten. Das finde ich ausnahmsweise mal wirklich, wirklich schön.
Das stimmt, ne? Aber Social Distancing ist natürlich auch, wenn man jemanden umbringen will, ist schwierig. Du bist ja total reduziert auf die Möglichkeit, jemanden zu erschießen oder mit einem sehr langen Speer zu erstechen.
Pfeil und Bogen werden vielleicht wieder in.
Ich meine, niemand denkt an diese Leute. Aber was ist denn mit den Würgern?
Ja, die tun einem wirklich leid, ne? Wobei die natürlich noch die Möglichkeit haben, naja, das sind ja eher Drosseln. Man kann natürlich immer noch eine sehr lange Schnur nehmen, ne?
Ah, stimmt. Ja, das finde ich einen guten Tipp auch letztlich. Entwickelt sich dieser Podcast auch in Richtung Ratgeber nach und nach?
Ja, das wäre nämlich jetzt auch die Frage, wie hast du schon mal darüber nachgedacht, einen Mord zu begehen und was hast du dir da so gedacht?
Nö, ich habe da noch nicht drüber nachgedacht. Ich stelle mir das einfach auch, also wenn ich jetzt so drüber nachgrüble, ich stelle mir sehr anstrengend vor. Dann letztlich auch, machen wir uns nichts vor, auch einfach belastend.
Findest du? Und wenn es jemand eben ist, der dich sonst sehr belastet und dann ist er weg aus deinem Leben, wäre das nicht sogar befreiend?
Ja, das ist aber so ein bisschen so, so ein Hydra-Ding, weißt du? Da schlägst du einen Kopf ab und dann wachsen da zwei neue. Also ich glaube, wenn man jemand so die Treppe runterschubst oder vom Hochhaus oder so, dann ist die Person erstmal ruhig, aber dann kommt halt Detektivsti und will mit dir reden, weißt du? Oder Polizisti.
Polizisti. Ich glaube, das ist der, der seinem Namen am ehesten würdig. Das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, ich glaube, das ist der, wo der Name am besten zu ihm passt. Aber Detektivsti ist natürlich auch nervig genug, wo wir eben davon sprechen, dass du schon mal darüber nachgedacht hast, einen Mord zu begehen und dass du es jetzt nicht zugeben möchtest. Wurdest du schon mal verklagt oder angezeigt und weswegen? Und bist du tatsächlich schuld gewesen?
Ich bin schon mal zu schnell gefahren. Mhm. Und dann geblitzt worden. Das ist wahnsinnig langweilig, nicht wahr?
Hattest du Durchfall?
Ja, deswegen bin ich sehr, sehr schnell geworden. Was also so eine Art Rückstoßeffekt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Genau das habe ich gemeint. Ja. Und sonst ist dir noch nie irgendwie in der Art was passiert?
Ja, naja, mir ist immer mal wieder, ich bin immer mal wieder bedroht worden, immerhin. Das ist doch schon mal was, oder?
Ja, und warst du selbst schuld daran?
Du, das kommt ganz drauf an. Also, ich habe mich zum Beispiel 2015 sehr, sehr intensiv in der Flüchtlingshilfe engagiert. Da kam dann schon, also insbesondere in Dortmund, wo es ja leider viele, viele Nazis gibt im Vergleich zu anderen Städten im Ruhrgebiet. Warum auch immer, aber da bin ich dann doch auch regelmäßig bedroht worden. Da kann man jetzt natürlich, je nachdem, wie man den Begriff der Verantwortung so versteht, sagen, ja, das habe ich schon selber verursacht, weil ich halt mich humanitär engagiert habe. Auf der anderen Seite würde ich halt immer sagen so, ich habe nichts falsch gemacht.
Ja, also, das könnte man sagen. Das ist natürlich jetzt auch echt eine Meinungsfrage.
Ja, genau.
Ja, ist Hilfe gut oder schlecht und bei wem? Und ich finde, naja, ich sollte da jetzt nichts weiter zu sagen an dieser Stelle, weil wir genau alle wissen, was wir für eine Meinung darüber haben. Jetzt zu einer deutlich, deutlich einfacheren Frage des Lebens. Vielleicht nicht einfach zu beantworten, aber sie liegt nicht so schwer auf deiner gekränkten Seele. Welchen Beatle findest du am schlimmsten und warum?
Das finde ich schwer zu sagen, weil ich alle vier verehre. Definitiv am besten ist natürlich Ringo. Machen wir uns nichts vor. Ringo war schon immer der Power-Beatle. Ich weiß nicht, schwierig. Ich finde, man kann es auch so schwer vergleichen, weil wir so viel mehr Material von Paul zum Beispiel zur Verfügung haben, weil er einfach in den letzten 40 Jahren noch weiter Sachen veröffentlicht hat und gesagt hat. Den kann man so bis heute sympathisch finden. Ich weiß nicht, vielleicht wär John Lennon ja im weiteren Verlauf seines Lebens unsympathischer geworden.
Ja, das mag sein. Andererseits ist so ein John Lennon ja so ein John F. Kennedy auch, ne? Weil das ist
Ja.
ja auch einer, wo man sagt, gut, man weiß inzwischen, dass der ein ganz schöner Arsch war, also Kennedy jetzt, diesen Sachen, aber er wird national eben wahnsinnig verehrt, wo man sagt, gut, vielleicht würde er das heute aber nicht, wenn er erst 10 Jahre später gestorben wäre. Bei dem denke ich das immer, weil der muss doch früher oder später bei seinem Lebensstil auch auf nationaler Ebene, da müsste doch mal was richtig Schlimmes passiert sein, wenn der noch ein paar Jahre weiter da regiert hätte. Und
Aha.
so ein bisschen ist John Lennon war natürlich einfach ein positiverer Mensch als der andere John.
Ja, ist
Aber
schon richtig. Aber also vielleicht auch einfach der schlimmste von allen.
genau, und das hätte man eben erst nur herausgefunden, wenn er länger gelebt hätte. Das weiß man nicht.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht wäre er auch noch cool geworden. Man weiß es. Es hängt letztlich auch wieder daran, ob man optimistischer Mensch ist oder du.
Das kann ich so nicht bejahen, aber ich denke, alles ist relativ, ne?
Ja, das ist relativ richtig.
Naja, damit hast du die Frage aber auch nicht beantwortet.
Doch, ich habe gesagt John.
Du hast gesagt, den findest du am schlimmsten.
Ja.
Okay. Naja, wenn das deine Meinung ist, dann kommen wir einfach jetzt zur nächsten Frage. Wenn du dazu gezwungen wärest, dir auf der Stelle einen neuen Künstlernamen zuzulegen, welcher wäre es?
Balsamico Butterfürst.
Okay, und warum?
Weil ich in einem Aquarium voller Balsamico-Essig lebe, finde ich den Vornamen sehr passend. Außerdem hat er so einen klangvollen südeuropäischen Beigeschmack. Und Butterfürst einfach, weil das klingt einfach fett.
Das stimmt. Ich finde den Namen ganz normal und nicht witzig. Und Balsamico Butterfürst, würdest du das mit Bindestrich schreiben oder soll das schon Vor- und Nachname sein?
Das ist Vor- und Nachname.
Wäre das denn auch so ein Name, den du mit in deinen Ausweis eintragen lassen würdest?
Ja, da würde ich schon auch Wert drauf legen, damit ich dann auch im Hotel einchecken kann mit dem Namen und auch geschäftliche Verträge unterzeichne, wenn ich mir mal ein Haus kaufe oder einen Kühlschrank.
Wie fändest du das denn, wenn in so 150 Jahren jemand polizeilich oder detektivisch ermittelt und findet so einen Brief und da steht eben drunter bei seinem Mikro Butterfürst und was meinst du, wie interpretieren die Leute das?
Ich bin mir nicht sicher, ob es dazu beitragen würde, dass ich ernst genommen werde, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Lange nach deinem Tod. Wobei man natürlich auch nicht weiß, wie alt du in deinem Aquarium dann wirst.
Man weiß es nicht, aber man weiß, dass ich wohl duften werde.
Das denke ich auch. Butter und Balsamico ist auf jeden Fall eine gute Duftnote, die auch lange hängen bleibt, wenn man irgendwo vorbeigeht. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Gegen welche Nation würdest du einen Krieg anfangen, wenn du dazu gezwungen wärest?
Erstmal ist das, ich bin ja jemand, der Philosophie studiert hat. Das ist so ein ganz klassische, ja, Beispielfrage, so ein unrealistisches, so wie, wäre es in Ordnung, wenn du einen Menschen umbringst, um 1000 andere zu retten? So eine Ethikfrage, weißt du? Oder, aber so ein unrealistisches Szenario, das ja so nie vorkommen kann, so ein Szenario wie, was glaubst du, was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn alle mal für 2 Monate zu Hause bleiben müssen? Also, das ist insofern natürlich auch einfach eine Vorstellung, von der ich denke, so, ja, man kann mir nicht denken, dass ich irgendwann mal einen Krieg anfangen muss, aber wenn, dann wahrscheinlich gegen Liechtenstein.
Tatsächlich. Und
Ja,
warum?
das stelle ich mir einfach vor. Weil ich weiß nicht, ob du, also das sind 30.000 Leute und ich glaube, da kann man, ich weiß nicht genau, wie die liechtensteinische Armee aufgestellt ist, aber ich glaube, wenn man da vorbeigeht und mit einem relativ stabilen Stock winkt und sagt, so Leute, jetzt seid ihr erobert, dann sagen die wahrscheinlich, ja gut, okay, hast gewonnen.
Denkst du nicht, dass sie in einem so kleinen Staat, wo sie auch gewisse Mittel haben, eben Leute zu kontrollieren, nicht auf so unangenehme Weise abhören oder so, sondern wo sie einfach mitkriegen, wenn irgendwo was ist und du gehst da mit einem Stock hin und rufst, ihr seid jetzt eingenommen, denkst du nicht, dass sie dir da eventuell erstmal medizinische Hilfe holen würden oder so etwas?
Ja, möglich. Also auf der einen Seite denke ich, würde ich das absolut so unterschreiben. Ich glaube, in so einem Kleinstaat mit 30.000 Einwohnern ist überhaupt nicht notwendig, dass man die Telefone abhört oder so, weil man, wenn man schon mal auf dem Dorf gewohnt hat, weiß so, jeder weiß alles über alle. Und außerdem ist fast auch jeder Bürger dieses Landes, in der Regierung. Also, Ja, gibt es da auch nichts an Unterwanderung aufzudecken? Wenn ich da jetzt mit meinem Stock hinkomme, naja, es ging mir ja nur darum, dass wenn ich schon einen Krieg führen müsste, dann würde ich doch versuchen, einen Krieg zu führen, der relativ gewaltfrei über die Bühne ginge. Und ich glaube, das wäre da am ehesten zu leisten.
Okay, und du würdest eben auch eher so eine Art Satellitenstaat daraus machen, als tatsächlich besetzen.
Ja, genau, ein Satellitenstaat, in dem ich einfach an allen vier Ecken Liechtensteins eine große Rakete anbringe und es in die Umlaufbahn schieße.
Ja, so habe ich das gemeint. Ich dachte erst, dass du sagen würdest, in alle vier Ecken werde ich Liebe reinstecken.
Das klingt nach etwas, was ich aufgrund der Tatsache, dass es sich reimt, so auf einer Bühne sagen würde, aber in einem Podcast nicht.
Alles klar, okay. Du bist auch sicher, dass Liechtenstein genau vier Ecken hat.
Ja, ich bin tatsächlich mal um Liechtenstein herumgefahren.
Ja, mein Liechtenstein hat vier Ecken hat mein Liechtenstein. Und hätte es nicht vier Ecken, dann wäre es nicht mein Liechtenstein. Gut, schade, ich habe gedacht, am Ende reimt es sich irgendwie, aber das ergibt ja überhaupt
keinen Sinn. Du warst auch auf einem guten Weg. Ich finde, du warst auf einem guten Weg. Man muss aber sagen, Liechtenstein, vielen ist das gar nicht bewusst. Man sieht es dann auf so einer Karte und sieht, das ist so ein winzig kleiner Fleck zwischen Österreich und der Schweiz. Mhm. Liechtenstein, wenn man es dann sieht, wenn man davor steht, ist halt einfach so inmitten einer ansonsten kargen Landschaft, ist halt ein Berg. Und die Bewohner dieses einen Berges haben gesagt, wir sind jetzt hier ein eigenes Land. Das ist also relativ einfach, glaube ich, aus der Landkarte per Abfeuerung in eine Umlaufbahn zu lösen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Weißt du da etwas über die genaue Entstehung eigentlich?
Nee, ich weiß nicht mal, was der Name bedeuten soll, Liechtenstein. Das klingt für mich irgendwie wie, als würde jemand, der noch nie eine Glühbirne, sagen wir jemand aus dem Mittelalter, der mit einer Zeitmaschine zu uns kommt, der sieht das erste Mal eine Glühbirne und der würde dann vielleicht sagen, ist das ein Liechtenstein?
Ja, ich denke, das haben die Leute sich dabei gedacht.
Ja, also wahrscheinlich ist Liechtenstein so entstanden, dass auf diesem Berg irgendwann mal eine von Zeitreisenden vergessene Glühbirne gefunden wurde, die noch leuchtete. Und dann hat man gesagt, hier ein Stein aus Licht, ein Liechtenstein, wir gründen hier ein neues Land zu Ehren dieser zeitreisenden Glühbirne.
Das klingt für mich auch wahrscheinlich, wenn auch schlecht. Ich habe mich ohnehin kürzlich gefragt, ob der Pandemiesituation jetzt, wie das eigentlich ist, wenn man eine Zeitreise macht, ob man sich damit irgendwas ansteckt und man reist dann zurück. Nimmt man diesen Keim, diesen Virus dann mit in die echte Zeit oder verschwindet der genauso wie irgendwas anderes? Weil man sieht das in verschiedenen Zeitreiseszenarien. Kleidung, die Leute dort anlegen, bleibt ja auch erhalten, wenn man zurückfährt. Und es sind ja auch nur Atome.
Letztlich ist das richtig, ja. Wahrscheinlich würde man, wenn man sich, sagen wir mal, ganz plakativ ins Mittelalter begibt und sich dort mit der Beulenpest ansteckt, bei der Rückkehr auch noch die Beulenpest haben. Die sich aber im Gegensatz zur aktuellen Pandemie, in der wir uns befinden, sehr leicht heilen lässt mittlerweile.
Ja, das stimmt. Allerdings wäre es vielleicht auch erstmal eine Hürde, irgendwie zu sehen, das ist das, was uns eben nicht mehr so kennt. Huch, was ist denn da passiert?
Mir ist mein Liechtenstein runtergefallen.
Ah, das glaube ich. Dass man sich erstmal gar nicht unbedingt erkennt, dass man das hat, weil es einfach nicht so präsent ist und auch gar nicht glaubt, dass man das hat. Aber dann muss man ja sagen, entweder gibt es echt wenig Zeitreisende oder wenn man eine Zeitreise antritt, dann muss man immer ganz strenge hygienische Bestimmungen einhalten, weil sonst gäbe es ja viel mehr ausgestorbene Krankheiten, die immer wieder kommen. Also Pest ist ja so eine Sache, das ist ja nicht ausgestorben, aber wir hätten schon längst mal wieder Kuhpocken gehabt.
Ja, das stimmt.
Also das sollte man, glaube ich, mal genauer untersuchen.
Ich stelle mir immer die Frage, weißt du, Zeitreisende, wenn das möglich ist, irgendwann in der Zukunft in die Vergangenheit zu reisen, und das würden immer mehr Menschen machen, du weißt mal, dass Menschen dumme Dinge tun und Fehler begehen, irgendwann müssten die auffallen, die Zeitreisenden, wenn jetzt, sagen wir mal, alle Leute hinreisen zur Grundsteinlegung des Kölner Doms, weil sie das spannend finden, das passiert aber nicht, und dann fragt man sich so, okay, aber irgendein historisches Ereignis muss doch so interessant sein, dass viele Zeitreisende der Zukunft dorthin fliegen, vielleicht ist dieses interessante Ereignis aber auch einfach noch nicht passiert, sondern passiert erst nächstes Jahr. Vielleicht passiert nächstes Jahr etwas, das so aufregend und von historischer Bedeutung ist, dass in 500 Jahren, wenn Zeitreisen möglich sind, alle in das Jahr 2021 zurückreisen und niemand zur Entdeckung Amerikas, zur sogenannten zum Beispiel.
Das kann natürlich sein. Oder wir haben eben in der Zukunft, in der das möglich ist, ein Netz aus so einer Art Agenturen, mit denen man ausschließlich diese Zeitreisen Unternehmen kann und die müssen gewisse Standards erfüllen, sodass sie dafür sorgen, dass die Leute, die da Zeitreisen gebucht haben, eben nicht auffallen, dass sie zu Großereignissen beispielsweise reisen und dann kriegen sie vorher Anweisungen, da und da stellt ihr euch hin in der und der Kleidung und ihr redet nur mit dem und dem. Das könnte natürlich sein. Andererseits glaube ich, dass man ja manchmal, gerade in größeren Städten oder im Ruhrgebiet, trifft man ja Personen, die tragen ganz untypische Kleidung, Frisuren, schreien Dinge vor sich hin, wo man natürlich nicht weiß, ob das nicht Zeitreisende sind.
Ja, man hofft eher gesagt, dass das Zeitreisende sein könnten.
Ja, das hofft man. Zur nächsten Frage. Passt vielleicht auch ein bisschen zum Thema verrückt und hysterisch sein. Wärest du in dieser Gesellschaft, die wir jetzt hier gerade so haben, lieber eine Frau oder schwul?
Spannende Frage. Ich glaube, dass sich das nicht gegenseitig ausschließt erstmal.
Wissen das von Fettes Brot?
Ja, aber darüber hinaus ist mir natürlich bewusst, dass ich als weißer Mann mittleren Alters ganz schön privilegiert bin und mir nicht anmaßen wollen würde, zu beurteilen, in welcher marginalisierten Gruppe man größere Schwierigkeiten hat, weil ich das aus der Innenperspektive nicht kennenlernen kann.
Also ich als Frau kann natürlich auch nicht sagen, wie es ist, schwul zu sein. Aber ich denke, das ist eine Sache, wie bei allen möglichen Sachen, wo es darauf ankommt, wer du bist, was du machst, wie du bist. Es kommt stark darauf an, in welchen Kreisen, in welchen Gruppen du dich bewegst. Wenn du natürlich jetzt in einem Nonnenkloster wohnst und da gerne bleiben willst, ist es besser, eine Frau zu sein.
Das stimmt, ja.
Wenn du allerdings dich jetzt einfach viel, du bist na gut, ich wollte gerade sagen, die Besitzerin, Besitzer einer schwulen Kneipe, da ist, glaube ich, beides nicht schlecht. Weil denn du hast immer echt blöde Gäste, die einfach blöde Leute sind. So, dann ist es in jedem Fall schlecht. Aber weiß ich nicht, da müsste ich schon noch was finden. Aber es gibt auf jeden Fall Bereiche, in denen beides sehr gut sein kann, denke ich mal. Aber grundsätzlich ist es eher nicht so gut.
Ja, und das ist aber das Problem dieser Gesellschaft. Eigentlich sollte beides komplett ohne Probleme und ohne Einschränkung gegenüber jeglicher anderen Personengruppe möglich sein.
Genau, deswegen frage ich ja. Aber es ist nicht so gut. Deswegen bleibt ja nur noch offen, was ist schlechter. Ja.
Ja, das finde ich schwierig zu beurteilen.
Man könnte natürlich jetzt spezieller fragen, wenn man in einem Aquarium aus Balsamico-Essig lebt.
Ja, dann ist es auf jeden Fall völlig gleichgültig, weil da ist ja sonst niemand, der einen diskriminieren könnte.
Das stimmt, allerdings hatte ich natürlich schon mir so ein bisschen vorgestellt, wenn du darin lebst, dass du mal irgendwohin mitgenommen wirst und so, ne? Dass du schon irgendwo ein sozial aktiver Mensch bist.
So, also ich antworte mit einem ganz klaren vielleicht.
Mit einem ganz klaren vielleicht.
Nee, ich bin mir da sicher.
Kommen wir auch schon zum endesten Ende unseres Gespräches. Es ist aber noch nicht das allerendeste Ende. Unsere letzte Frage. Die schlechtesten letzten Worte, die dir jetzt so einfallen. Wie möchtest du dich verabschieden? Wie möchtest du, dass die Leute dich im Gedächtnis behalten?
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr Zeitreisende seid, meldet euch bei mir. Ich habe Fragen zum Thema Liechtenstein.
Du meinst, Zeitreisende sind also die Einzigen, die dir das beantworten können? Na gut.
Ich meine, Zeitreisende sind die Einzigen, die diesen Podcast hören.
Findest du?
Ich weiß es nicht.
Okay, ist ja deine Vorstellung. So kann es gehen. Ja, Sebastian, Detektivsti, Balsamico, Butterfürst, du bist von Sternzeichen Widder. Weißt du denn eigentlich auch deinen Aszendenten?
Nein.
Ich kann dir den gerade nicht berechnen, dazu bräuchte ich einen Rechner. Und du müsstest zum Beispiel solche Sachen wissen, wie um welche Uhrzeit du geboren wurdest. Weißt du das?
11.45 Uhr.
Wirklich?
Ja.
Verrückt. Da bin ich nicht geboren. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Ich habe dir nämlich schon ein Horoskop geschrieben. Das geht jetzt nur auf dein Sternzeichen Widder ein. Und ich denke, da bist du jetzt schon gespannt. Du bist eigentlich nur hier, weil du dieses Horoskop hören wolltest. Habe ich recht?
Ja.
Das habe ich mir gedacht. Und ich habe dein Horoskop auf die 4 wesentlichen Punkte heruntergebrochen. Freundschaft, Gesundheit, Schule und Liebe.
Klingt und gut.
Wie immer mit der Freundschaft. Pass gut auf. Saturn behauptet, du hast gar keine Freunde. Damit ist dieser Punkt wohl obsolet. Das war Freundschaft. Wir kommen zum Punkt Gesundheit. Für einen unvorteilhaft gealterten Gruselclown wie dich sieht es momentan gut aus. Endlich kannst du eine Maske über deiner Problemzone tragen, ohne eine gesellschaftliche Stellung noch weiter unten in der Kanalisation einzunehmen. Herzlichen Glückwunsch! Vielleicht wirst du diesen Monat das erste Mal seit Jahren nicht schon vor Sonnenaufgang von einer Depression dahingerafft werden.
Das klingt nett.
Das klingt ganz positiv für dich, ne?
Ja.
Kommen wir zum Punkt Schule. Camilla hat allen davon erzählt, wie du auf der Klassenfahrt nach Ostwestfalen 3 Nächte vor Heimweh ins Bett gepinkelt hast. Oh oh, sieht wohl so aus, als ob du die Schule lieber schnell wechseln solltest.
Ja, vor allen Dingen auch, weil ich 41 bin mittlerweile und selbst unter den fortgeschrittenen OberstufenschülerInnen auffalle, einfach altersmäßig.
Vor allem auf einer Klassenfahrt nach Ostwestfalen, würde ich sagen. Zum letzten Punkt kommen wir jetzt, die Liebe. Camilla hat das nur erzählt, um dich ganz für sich allein zu haben. Sieht also so aus, als ob auch ein blinder Aasgeier mal einen Haufen Scheiße findet. Allerdings müsst ihr noch auf unbestimmte Zeit 1,50 Meter Abstand voneinander halten. Also viel Glück beim Erreichen der ersten Base.
Ja, da kommt einem dann vielleicht der lange Stock, mit dem man die Lichtensteiner bedroht hat, auch zugute. Da kann man sich zwar nicht gegenseitig anfassen, aber man kann, wenn jeder so einen Stock hat, kann man den Stock so gegeneinander klopfen als neue Zärtlichkeit.
Ich denke, das wird viele Leute emotional befriedigen.
Ich sag nur klack, 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 klack.
Das ist der Klang meines Herzens.
Schön.
Wie gesagt, wir sind jetzt schon am Ende der ganzen Veranstaltung hier. Es war wie immer nicht besonders schön, aber ich denke, wieder erwartens haben wir beide es lebendig überstanden. Ich finde es ein bisschen schade, dass du hier zu Besuch warst, aber ich denke, für die Zukunft wissen wir jetzt auch, dass wir keinen Kontakt mehr zueinander halten. Was sagst du dazu?
Ich finde ein faires Angebot. Vor allen Dingen sollten wir aber in Zukunft vor den gegenseitigen Besuchen in Podcasts einfach vielleicht ja, Abstand nehmen. 1,50 Meter.
Das denke ich auch. Ausnahmsweise muss ich dir da mal zustimmen. Dann wünsche ich unseren Zuschauerinnen, dass ihr Leben genauso scheiße weitergeht wie bisher und dass sie den morgigen Tag vielleicht nicht mehr erleben. Also in diesem Sinne, auf Wiedersehen.
Oh ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.